Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, und da hat sie sich noch herzlich bedankt für das Gespräch. Ich danke Ihnen, dass Sie mit dabei sind beim Sonntagsspaziergang. Ich melde mich heute aus München für unsere Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Und das hat schlicht und einfach seinen Grund darin, dass wir einfach näher an den Bergen sind, an den Bayerischen Alpen. Und wir möchten heute sprechen, ja, über vielleicht auch die Schattenseiten des Wanderns in den Bergen. Die Bergwacht ist eine Institution, übrigens ehrenamtlich, davon werden wir hören, die darauf aufpasst, dass die Menschen möglichst wenig zu Schaden kommen, wenn sie wandern. Und wir werfen heute mal ein wenig einen Blick zurück auf die Wandersaison, die gerade abläuft, aber im Moment hier unten im Süden noch herrlich ist. Schönes Wetter, die Menschen sind in den Alpen unterwegs. Das haben wir nachher vor, dann die Rolle der Bergwacht in den Bayerischen Alpen. Wir werden mit Irland gleich verbunden sein. Meine Kollegin schippert dort mit einem Hausboot auf dem Shannon River umher. Mal hören, ob die da auch was vom Brexit gehört hat. Nietzsche im Oberengadin folgt heute der zweite Teil. Sie erinnern sich, im vergangenen Sonntag haben wir da schon begonnen mit diesen Spaziergängen, die Nietzsche in Sils Maria gemacht hat. Und zu Anfang sind wir in den Niederlanden, aber nicht so ganz, auch in Belgien. Und was es damit auf sich hat, das erkläre ich Ihnen dann gleich. Zunächst Musik aus Flandern. Und Andrea Stopp sagt nochmal herzlich willkommen zum Sonntagsspaziergang. Der Sonntagsspaziergang heute live aus München. Hab gerade noch vergessen, wenn die Zeit reicht, dann werden wir auch noch in der Schweiz ein bisschen bleiben, in Davos, in Graubünden. Wenn wir vorher schon mit Nietzsche spazieren gegangen sind, werden wir dann Ernst Ludwig Kirchner, den Maler, über die Schulter schauen und gucken, wo er sich im Langwassertal hat inspirieren lassen. Ja, haben Sie schon mal was von Barle Hertog gehört? Das ist die Summe von 22 belgischen Enklaven in einem Dorf in den Niederlanden. Die Grenzen verlaufen durch Wohnhäuser, durch Läden, durch Dienststuben. Und dieser Grenzwahnsinn hat den Ort zu einem großen Touristenanlaufpunkt gemacht. Die belgische und die niederländische Bevölkerung nimmt das Ganze mit Humor. Mein Kollege Paul Vorreiter hat sich dort mal herumgetrieben und das alles angeschaut. Barle Hertog also und Barle Nassau, der alltägliche Grenzwahnsinn. Alles Weitere jetzt von ihm.
den ersten Blick wirkt der geschäftige Platz mit dem kleinen Brunnen vor dem Rathaus von Baale-Nassau wie die Ortsmitte eines gewöhnlichen Dorfes. Café reiht sich an Café, an Restaurant. Dazwischen schieben sich Autos im Schritttempo vorbei. Etwas aber ist seltsam. Wer durch den Ort spaziert und auf die Bürgersteige blickt, sieht immer wieder Linien aus weißen Kreuzen. Seitlich davon die Buchstaben NL, was Niederlande bedeutet, und B, was für Belgien steht. Genauso wie hier, vor diesem Wohnhaus.
Diese Tür geht in Belgien rein, kommt in Niederlande raus. Dann gehen wir hier. Aufzug. Gibt es eine Tür nach links und gibt es eine Tür nach rechts im Aufzug? Und dann gibt es hier eine vertikale Trennung vom Grenze, die Appartemente an dieser Seite und am anderen Seite zwei Länder.
Jan van Streip, Bauunternehmer aus der belgischen Gemeinde Baale-Hertog, erklärt, dass der eine Teil des Hauses zu Baale-Nassau in den Niederlanden, der andere zur belgischen Zwillingsgemeinde gehört. Baale-Hertog ist die Summe aus 22 belgischen Enklaven, umgeben von niederländischem Gebiet. In Wahrheit ist es aber noch komplizierter. Innerhalb der 22 belgischen Enklaven stecken wiederum 8 niederländische. Die Grenzen gehen quer durch Geschäfte, durch Wohnhäuser und Felder. Die beiden Baales haben es mit der Grenzziehung ziemlich auf die Spitze getrieben. Jan van Streip hat Freude daran, Touristen und Interessierten die Skurrilitäten zu erklären, zum Beispiel wie es um die Zustellung der Post steht.
Wenn man ein belgisches Appartement hat, hat man eine belgische Adresse. Wenn man ein niederländisches hat, man eine niederländische Adresse. Und zum Beispiel, wenn ich Post bekomme aus den Niederlanden, dann dauert das eine Woche extra. Und wenn es schnell muss, dann gebe ich die Adresse von Freunden am niederländischen Seite und sage, schicke zu meinen Freunden. Und dann einen Tag später ist die Post da. Wenn sie das nach Baale-Hertog schicken, dauert eine Woche länger.
Jan van Streip stammt aus Breda, den Niederlanden, ist seiner Frau wegen nach Baale-Hertog gezogen. Der 72-Jährige hatte mal 2 Pässe, jetzt nur noch einen belgischen. Ihm persönlich ist das auch nicht so wichtig. Er nimmt die komische Grenzziehung locker, so wie die anderen Bewohner auch. Die kennen ihre Stadt auch nicht anders. Das Grenzchaos hat seinen Ursprung bereits im Mittelalter, im Lehnswesen. Der Westfälische Frieden 1648 verfestigte die Teilung des Ortes. Die Gebiete der Baronie Breda fielen an die Vereinigte Republik der Niederlande, den Vorläufer des heutigen niederländischen Staates. Baale-Hertog war Teil der spanischen Niederlande, auf dessen Gebiet später das Königreich Belgien entstand. Erst im Jahr 1995 gelang es einer Kommission, die genaue Grenze zu kartografieren. Seitdem kommt eine Regel zum Zug. Ein Haus liegt in dem Land, in dem seine Haustür ist, was manche Bewohner kreativ macht.
Die Frau, die da wohnte, die wohnte dann erst in Belgien und nach der exakten Grenzfeststellung wohnte sie in den Niederlanden. Was hat man gemacht? Man hat dann die Tür und Fenster geändert und dann wohnte sie wieder zurück in Belgien.
Wer als Außenstehender durch Baale läuft, stellt sich häufiger die Frage, warum eigentlich nicht den Flickenteppich an belgischen Enklaven einfach so den Niederlanden übergeben? Innerhalb der EU kann sich das Leben in beiden Ländern doch so sehr nicht unterscheiden. Aber für viele der Bewohner ist das eine entscheidende Frage. Belgisch oder niederländisch, man hört es nicht nur am unterschiedlichen Akzent der Sprache. Für Jan van Streip sind es auch die unterschiedlichen Gewohnheiten, die Kultur, die Herangehensweisen, die die Menschen beibehalten wollen.
Belgien ist oft eine Kopie von Frankreich, wie Gesetze mit Steuern. Und die Niederlande, ja, hier ist es, ich sage immer, ist mehr wie England, immer Handel und diszipliniert und ja, wir haben Gesetze und Gesetz ist Gesetz. Und in Belgien, ja.
Neben den aufgemalten Kreuzen auf den Bürgersteigen helfen noch andere Hinweise dabei festzustellen, in welcher der Schwestergemeinden man gerade ist. Benzin und Silvesterfeuerwerk sind in Belgien günstiger, die entsprechenden Tankstellen und Geschäfte stehen also in Baale-Hertog. Produkte des täglichen Bedarfs hingegen sind häufig in den Niederlanden billiger, deshalb stehen viele Supermärkte in Baale-Nassau. Die Vor- und Nachteile beider Länder ließen sich weiter aufzählen. Ein Haus in Belgien ist oftmals attraktiver, Steuern und Abgaben in den Niederlanden geringer. Weil sich beide Orte mit ihrem Grenzregime so sehr identifizieren, überrascht es auch nicht, dass das Rathaus der belgischen Gemeinde mitten auf dem Grenzstreifen steht. Durch den Gemeindesaal zieht sich eine weiße Linie. Wer will, kann auf einem der Stühle zwischen den Ländern hin und her rutschen. Die bizarre Grenzsituation ist zum Anziehungspunkt für viele Reisende geworden, die sich den Wahnsinn aus der Nähe ansehen wollen. Das weiß auch die Stadtsprecherin zu schätzen, Hitte Tilburgs.
We are proud of the borders here in Baarle.
Wir sind stolz auf unsere Grenzen hier in Baarle. Wir zeigen sie gerne und wir wissen auch, dass das wichtig ist, denn viele Touristen kommen deswegen hierher. Deshalb haben wir auch das Gemeindehaus hier entlang der Grenze gebaut.
Für Touristen ist es ein Erlebnis, das Gemeindehaus zu besuchen. Auch Paare, die heiraten wollen, zieht die Grenzerfahrung an.
Nur wenn es eine Hochzeit gibt, dann ist es wichtig, dass das Ehepaar und die Trauzeugen auf belgischem Boden sind. Denn wir stellen ein offizielles Dokument aus.
Vieles gibt es in der Stadt doppelt. Bürgermeisterin und Bürgermeister oder den Rettungsdienst. Wer im niederländischen Teil ohnmächtig wird, wird von den Sanitätern nach Breda gebracht. Im belgischen Teil geht es ins Krankenhaus nach Turnhout. Aber in vielen Bereichen machen die Gemeinden auch gemeinsame Sache. Es gibt ein Kulturzentrum, eine gemeinsame Bibliothek, eine gemeinsame Mülldeponie. Die beiden Polizeien, die niederländische und die belgische, teilen sich ein Zimmer im Erdgeschoss des Rathauses von Baarle-Hertog.
Ich bin Inspekteur Pascal Bosmans und meine Kollege ist Gert Vleugels. Wir sind hier zusammen, die belgische Polizei von Baarle-Hertog. Unsere niederländische Kollegin ist heute nicht da, aber er kommt hier nur, wenn er einen Termin hat mit den Leuten von Baarle-Nassau.
Bei Großveranstaltungen arbeiten beide Polizeien zusammen. Einmal im Monat fahren sie gemeinsam Streife. Doch wenn es darum geht, verdächtige Personen anzuhalten, sind präzise Ortskenntnisse gefragt.
Wenn wir etwas sehen in Holland, wir können dann sagen, stopp, oder anhalten. Dann gucken wir, wo das ist. Weil wir sind nicht gemächtigt, etwas festzustellen in Holland. Wenn das in Belgien ist, machen wir das. Oder unsere holländische oder niederländische Kollegen machen das. Dann kommen die von Breda. Oder wenn die hier sind, kommen die von hier.
Gesetz ist Gesetz. Anderslautenden Aussagen zum Trotz, auch in Belgien. Doch selbst, wenn auf dem Papier die Dinge klar beschrieben sind, Grenzen, die durch Diensträume, Wohnhäuser, Läden verlaufen, erfordern einen Sinn für Pragmatismus und Humor.
Sie wissen jetzt, dass die Grenze hier so läuft. Und wir sind belgische Polizei, aber wir sitzen eigentlich in Holland. Wenn jetzt hier etwas passiert, dann ist das Belgien. Ne? Wir machen das nicht so strikt.
Ja, ist schon interessant, diese komische Grenzziehung zwischen Belgien und Holland und was sie alles dann mit sich bringt. Weiß auch nicht, warum mir Pearl S. Buck in den Sinn kommt. Der hat gesagt, die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen. Paul Vorreiter hat berichtet und wir gehen musikalisch schon mal nach Irland, denn dorthin geht unsere nächste Schaltung. Hier, das sind drei Schwestern, die McLaughlin Sisters, Karen, Lorna und Jolene, und die gehören zu den führenden Folk-Ensembles der Grünen Insel.
The sun comes up, the moon goes down, all through the house, not a single sound. But when I hear your heart beat, I feel so safe and warm. There's no I'm your baby, you're my darling.
Die werden wir gleich nochmal hören, die Henry Girls. Jetzt haben wir eine Leitung aufgebaut nach Irland. Ich sag nochmal, die ganze Sendung Sonntagsspaziergang kommt heute aus München. Gründe habe ich schon genannt. Es geht ein wenig in die Berge, aber zunächst nach Irland auf die grüne Insel, von der wir ja alle wissen, das ist ein Sehnsuchtsort deutscher Reisender. Und genau deswegen ist meine Kollegin Daniela Wiesler ja auch dort. Wo erwischen wir Sie gerade, Frau Wiesler?
Guten Morgen, ich bin in Shannonbridge, einem winzigen Ort am Fluss Shannon in den Midlands, also im geografischen Herzen Irlands, rund 10 Kilometer nördlich von der berühmten Klosteranlage Clonmacnoise. Hier gibt es genau 3 Pubs, einen Tante-Emma-Laden, um die 170 Einwohner, und ich schaue mit einer Tasse Tee hier aus dem Fenster unseres gemieteten Hausboots direkt auf eine der ältesten Brücken Irlands von 1759. Hier ging es gestern Nacht hoch her, denn das Fußballteam von Shannonbridge hat gestern die Regionalmeisterschaft gewonnen. Großes Ding, alle sind stolz, und das wurde hier gefühlt von sämtlichen 170 Bewohnern in Pub mit viel Guinness und Gesang und Tanz zu irischer Musik noch lang bis in die Nacht gefeiert. Jeder durfte einen Schluck aus dem großen Pokal mit Whisky Cola nehmen, und entsprechend ausgestorben ist es jetzt hier noch auf der Straße.
Ja, das ist ja interessant, Frau Wiesler. Wir haben gerade im Interview der Woche ja auch uns wieder mit dem Brexit beschäftigt. Ist der Fußball dort ein wichtigeres Thema als die Zukunft Europas?
Nein, der Brexit ist natürlich eines der Hauptthemen, neben dem Wetter, aber eines der größten Themen. Es gibt natürlich große Befürchtungen, was das für Auswirkungen hätte für die Wirtschaft, für das ganz alltägliche Leben der Menschen in diesem kleinen Land, wenn es mittendrin eine spürbare Grenze geben würde zwischen Nordirland und der Republik, gerade auch eben vor dem Hintergrund der schmerzlichen Erfahrungen mit der Teilung im Norden, die es ja lange gegeben hat. Aber vor allem wünscht man sich, dass jetzt endlich mal Klarheit eintritt und das Hin und Her aufhört. Mhm. Aber gestern wurde ja die Entscheidung wieder verschoben, also das dauert noch ein bisschen. Das ist schon für die Menschen hier sehr zermürbend.
Belastend, ne? Ja, also jetzt springen wir mal ein bisschen Ihrer Reiseroute hin und her. Sie sind ja einige Tage schon unterwegs dort im Irland und im Norden gestartet.
Genau, wir sind in Belfast gestartet, der Stadt, wo vor fast genau 50 Jahren mit Beginn des Nordirland-Konflikts die sogenannten Troubles, die Bevölkerung in Katholiken und Protestanten gespaltet wurden. Seit über 20 Jahren herrscht Frieden in Nordirland, aber immer noch gibt es die sogenannten Peace Walls. Das sind riesige Mauern mit Stacheldraht zwischen katholischen und protestantischen Vierteln, deren Durchgänge auch heute noch nachts geschlossen werden. Das hat uns sehr erstaunt, ist aber auch sehr gewünscht von vielen der Bewohnern. Das und auch die Murals, die politischen Malereien auf unzähligen Häuserwänden, hat uns Walter Windrum, der Fahrer unseres typischen schwarzen Taxis, gezeigt, dessen Kindheit alles andere als einfach war, denn seine Mutter war Katholikin, sein Vater war Protestant. Heute sagt er, kümmert überhaupt niemanden mehr ernsthaft, welche Religion wer hat. Und wir haben uns natürlich auch den ganzen Stolz der Belfaster angesehen, das Titanic Museum im extra geschaffenen Titanic Quarter am Originalbauort des Schiffes. Das Museum hat schon ganz viele Preise gewonnen und ist wirklich beeindruckend, weil man hier mit so interaktiven Installationen gefühlt wirklich dabei sein kann, wie dieses gigantische Schiff in einem unglaublichen Aufwand von vielen tausenden Menschen entstand. Man fährt virtuell mit dem gläsernen Aufzug ganz unten vom Maschinenraum über alle Stockwerke der 3., 2., 1. Klasse bis auf die Brücke. Man hört das letzte SOS oder CQS nach dem Rammen des Eisbergs und sieht schließlich unter sich unter einem gläsernen Fußboden das Schiffswrack auf dem Boden des Meeres. Also sehr beeindruckend, und die Belfaster sind sehr, sehr stolz auf ihre Titanic, und es wird immer betont, when she left, she was all right. Also sie war komplett in Ordnung, als sie Belfast verlassen hat. An uns lag es nicht.
Wobei wir, da fallen mir immer die Bilder dieses Filmes, des legendären Filmes ein, beim Stichwort Film eben wäre Game of Thrones. Das ist ja wohl dort irgendwo gedreht worden, im Norden, an den Küsten.
Genau, große Teile dieser erfolgreichsten Fernsehserie der Welt mit Millionen Fans wurden in Irland gedreht, im Studio in Belfast, neben dem Titanic Museum. Aber Hauptschauplätze sind die spektakulären Küsten und Klippen und Höhlen und Burgen und Wälder von Nordirland. 360.000 Menschen, ein Sechstel aller Besucher, kamen im vergangenen Jahr hierher, um sich die Originaldrehorte anzusehen. Das wollte ich mir mal anschauen. In unserer Gruppe waren Fans aus Amerika, aus Malta, aus Indien. Die haben das teilweise schon 4-mal gesehen, und geführt hat uns Richard Hodgson aus Belfast, der irischer nicht aussehen könnte, ein ganz imposanter Kerl mit einem wilden, feuerroten Bart, die langen roten Locken zu einem Zopf zusammengezwirbelt. Dessen Vorfahren haben schon am Bau der Titanic mitgeschraubt, und er ist wie fast alle Iren ein Geschichtenerzähler ohnegleichen. Er sagt, fast jeder Ire hat irgendwie an der Serie mitgewirkt. Er selbst war 3 Jahre als Statist dabei. Er erzählt unterwegs, was sich hinter den Kulissen zugetragen hat, welchen Spitznamen welcher Schauspieler hatte, und man erfährt auch noch ganz viel von der Kultur und von den echten Menschen jetzt im Nord. Irland.
Da muss ich gleich unsere Hörerinnen und Hörer einladen am kommenden Sonntag. Dann werden wir einen Bericht haben aus Kroatien, denn auch dort in Kroatien sind Teile von Game of Thrones gedreht worden. So, aber Sie.
Aber die Seele von Game of Thrones wird betont, liegt in Nordirland.
Ja. Wir wollen überhaupt nichts anderes behaupten. Sie haben nicht nur Drehorte angesehen, denke ich mal.
Nein, zwei der bekanntesten Orte in Nordirland kommen im Film nicht vor und die haben wir uns angeschaut, der Giant's Causeway und die Carrickarreeb Rope Bridge. Der Giant's Causeway ist eine Art Damm ins Meer aus 40.000 unterschiedlich hohen Basaltsäulen, viele davon mit einem sechseckigen Querschnitt. Zur Entstehungsgeschichte, sagt Richard, gibt es zwei Versionen, eine coole und eine langweilige. Natürlich gefällt ihm als Ire die coole besser und das ist die Legende. Der irische Riese Finn McCool hat seinerzeit eine Brücke zum nahen Schottland gebaut, um gegen seinen Rivalen Riesen Bennandor Donner zu kämpfen. Und der Damm ist auf beiden Seiten dann der Überrest davon.
Ja, und die langweilige Version?
Originalton Richard, Volcanoes did it. Also, es ist speziell abgekühlte Lava von vor 60 Millionen Jahren und das sieht wirklich sehr beeindruckend aus.
Und dieses Carrickarreeb?
Carrickarreeb ist eine winzige, unbewohnte vulkanische Felsinsel an der dramatischen Küste Antrim. Und was diese Insel so berühmt macht, ist ihre schmale Hängebrücke. 20 Meter lang, man guckt zwischen den Holztritten 30 Meter tief in die Brandung. Es dürfen nie mehr als 8 Menschen gleichzeitig drauf sein. Und bei Windstärke von mehr als 35 Meilen, also rund 50 Stundenkilometern, wird sie geschlossen. Das war bei uns so. Aber es wechselt hier sehr schnell mit dem Wetter. Wir durften dann drauf. Es war knapp unter 35 Meilen. Und das war schon eine ziemlich wackelige Angelegenheit, aber auch ein großer Spaß. Und Carrickarreeb bedeutet übrigens auf Gälisch Carrick, der Fels, Raid, der Weg. Der Fels im Weg, nämlich der Fels im Weg des Atlantiklachses, der seit ewigen Zeiten hier entlang schwimmt, aus dem Meer zurück zu seinem Geburtsfluss, dem Fluss Bush, an dem auch die älteste Whisky-Distillerie der Welt, Bushmills, liegt. Fischer haben die Brücke vor über 350 Jahren gebaut, um die Lachse mit Netzen von der Insel zu fangen. Das waren damals 300 pro Tag. Heute wird nicht mehr gefischt und es gibt wenig Lachse und noch weniger Lizenzen zum Lachswildfischen. Aber der Lachs hat noch ganz kurz eine besondere Bedeutung für die Iren. Wir haben in Ballycastle Rory Morris getroffen, der in seinem winzigen Smokehouse preisgekrönten Biozuchtlachs räuchert mit einer Geheimrezeptur und so ähnlich wie das schon die Ahnen der heutigen Iren getan haben. Und er hat uns erzählt, dass man in der irischen Mythologie auch vom Lachs der Weisheit spricht. Fintan hieß der und er hat das Wissen der ganzen Welt in sich. Also der Lachs ist in Irland nicht nur lecker, sondern er hat hier auch eine besondere Bedeutung und man wünscht sich auf Gälisch immer gegenseitig die Gesundheit eines Lachses.
Frau Wiesler, ich will Sie nur mal daran erinnern, um 12 Uhr kommen unsere Nachrichten und Sie haben uns noch so viel zu erzählen. Aber das mit dem Lachs merken wir uns natürlich. Jetzt gleich müssen Sie uns erzählen, warum Sie sich kalte Füße geholt haben auf einem Hausboot. Wir hören erst noch mal die Henry Girls, die haben wir gerade schon mal mitbekommen, Down by the River. Und dann geht's mit Daniela Wiesler live aus Irland aufs Hausboot.
Down by the river, where the rushes grow. Down by the river, there I will let you go. As the water moves so freely, there my tears will flow. Down by the river, there I will let you go. Ship sails the ocean, never to return. Winds change direction, following the sun. And a rose has lost its color as another page is turned. Oh, still grow the rushes where a lonely candle
Spaziergang live aus München. Verbunden bin ich mit Daniela Wiesler in Irland. Auf einem Boot schaukelt sie, denn den Norden des Landes, davon hat sie uns gerade erzählt, hat sie vor ein paar Tagen gelassen. Ja, und dann ging es aufs Wasser. Erzählen Sie uns.
Genau, wir sind im Hafen von Carrick-on-Shannon an Bord unseres Hausboots gegangen, wie das ganz viele Reisende tun. Vor allem Deutschen sind riesige Hausbootliebhaber. Hier auf dem Shannon, dem längsten Fluss Irlands mit 370 Kilometern von seiner Quelle im Norden bis zur Mündung in den Atlantik im Südwesten. Und das ist am Anfang ein bisschen respekteinflößend, denn das ist ein wirklich großes Boot. 15 Meter lang, 4 Meter breit. Unseres hört auf den schönen und passenden Namen Magnifique. Und es ist so ein bisschen wie ein schwimmendes Ferienhaus mit Sitzecke und mehreren Schlafzimmerkojen und einer großen Kombüse mit zwei Kühlschränken, also sehr komfortabel das Ganze.
Braucht man eigentlich für solche Unternehmungen einen speziellen Führerschein?
Nein, hier kann jeder Freizeitkapitän sein. Man braucht keinen Führerschein. Die Einweisung war kurz und knackig. Connor, unser junger Bootseinweiser, hat uns kurz gezeigt, wo Strom und Wasser nachgefüllt wird, dass man den Hebel auch vorwärts und rückwärts stellen kann, dass wir im Gegensatz zum Linksverkehr auf den Straßen die Boote rechts passieren müssen und wie das mit dem Markierungsbojen funktioniert. Dann noch 10 Minuten Probefahrt und das war's. Dann waren wir allein und als Connor kurz die Panik in meinen Augen sah, sagte er, ihr schafft das, alle schaffen das. Und so war es tatsächlich. Am Anfang war es noch sehr aufregend anzulegen oder an einer der vielen Schleusen zu fahren, denn das Schiff ist ja, wie gesagt, sehr breit, die Schleusen sind sehr schmal, aber mittlerweile weiß jeder an Bord, was zu tun ist, wie man reinfährt, wer das Boot sichert, wer dem Schleusenwerfer, der hat da das Seil zuwirft und die 1,50 Euro bezahlt. Also das Boot fährt auch maximal 15 Stundenkilometer, also alles keine Raserei.
Aber wie fühlt sich das an, den ganzen Tag auf dem Wasser zu sein? Ist das nicht langweilig?
Nein, das ist Entschleunigung pur. Man kann teure Meditationsseminare buchen oder auf dem Shannon-Hausboot fahren. Die Zeit verlangsamt sich hier komplett. Man sieht links und rechts nichts als grüne, flache Hügel, dichtes Schilf, manchmal eine Ortschaft, eine Brücke, ein paar Schafe, Kühe, die gucken. Und dadurch kommt der Geist komplett zur Ruhe und man nimmt irgendwann all die kleinen Dinge wahr. Also wie unendlich viele Grünabstufungen es hier gibt, wie satt das Gras selbst ohne Sonne leuchtet und wie das Wasser an vielen Stellen die Farbe von, je nach Alter des Betrachters, von Cola oder von tiefbraunem, schaumigen Guinness-Bier hat. Das kommt vom Torf hier im Landesinnern. Und das Wasser ändert sich ständig. Mal weitet der Shannon sich in riesige Seen wie den Loch Ree, der sogar sein eigenes Seeungeheuer hat und wo man Feldstecher braucht, um zu sehen, wo die nächste Markierungsboje ist. Da gibt es dann auch schon mal richtige kleine Wellen, während sonst ganz ruhig liegt, sodass sich keine Kaffeetasse auf dem Tisch bewegt. Und dann wieder ist es, wenn man so das Abenteuer in den Seitenkanälen sucht, so schmal, dass links und rechts nur 2 Meter Platz sind, aber mit Seegras und Algen so zugewuchert, dass man sich ganz genau in der Mitte halten muss, damit die Schraube nicht verstopft und die Pumpe und nicht zu viele Äste und Blätter aufs Deck fallen. Und das braucht dann echt starke Nerven für dieses Meandern. Das ist sehr schwergängig, das Boot. Das dauert immer ein bisschen, bis es reagiert. Also man muss sehr geschickt fahren. Und dann kommt man aber in Flow und fährt den Kanal, tuckert den mit 5 Stundenkilometern entlang, sucht sich einen Hafen mit einem Plätzchen, dockt da an, geht Milch kaufen oder man bleibt einfach über Nacht an irgendeinem Steg im Nichts.
Braucht man einen Regenschirm?
Zwischendurch paddelt man mit einem Ruderbeiboot auf irgendeine unbewohnte Insel. Das ist so ein bisschen wie 5-Freunde-Abenteuer.
Ja, ganz rasch noch. Ja, ich wollte fragen. Also das heißt immer da oben, das Wetter wäre sehr unbeständig.
Es regnet permanent. Aber das ist auch gut so, weil Irland heißt ja die grüne Insel. Und meine Mutter hat immer gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Das heißt, Schichten sind angesagt. Und das Gute ist ja, dass eben dadurch Irland so grün und saftig ist, wie man es kennt. Und es gibt unglaubliche Regenbögen. Wir haben welche gesehen, komplett vom Boden bis Boden gespannt. In Irland heißt es ja, dass Kobolde einen Topf mit Gold versteckt haben. Und was noch sehr schön ist, Regen wird hier nicht als Regen bezeichnet, sondern als Liquid Sunshine, also als flüssiger Sonnenschein.
Frau Wiesler, wir müssen raus. In 45 Sekunden geht es im Programm weiter. Aber wir haben uns gefreut über jedes Detail, das Sie uns berichtet haben. Daniela Wiesler schaukelnd auf einem 15 Meter langen Hausboot auf dem Shannon River in Irland. Danke, weiterhin Ahoi. Gute Fahrt und Sie, meine Damen und Herren, bleiben schön bei mir. 10 Minuten Nachrichten, dann geht's weiter mit dem Sonntagsspaziergang.
Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
Nur unterwegs erfährt man das Gefühl märchenhafter Verwunschenheit. Hat Erich Kästner gesagt, nur unterwegs erfährt man das Gefühl märchenhafter Verwunschenheit. Interpretieren Sie das, meine Damen und Herren und Zuhörerinnen und Zuhörer des Sonntagsspaziergangs, wie Sie gerne möchten. Hier ist Andrea Stopp mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Ich sitze gemütlich warm und trocken im New Way Media Studio in München. Unsere Sendung kommt heute von hier. Wenn wir aber draußen wären, wäre es auch nicht schlimm, denn hier scheint die Sonne im Süden. Es tut mir leid, sofern Sie im Nordosten wohnen oder im Nordwesten, da scheint es ja wohl zu regnen und deswegen tendieren die Menschen heute auch am Kirchtag nach Süden und wollen nochmal die Bayerischen Seen besuchen oder sogar in die Alpen und ein wenig auf einer Alm wandern. Und in diesem Zusammenhang sprechen wir gleich dann über die Rolle der Bergwacht in den Bayerischen Alpen. Aber los geht's erstmal gleich mit der Schweiz, Sils Maria, und wir lassen uns von einer Dame einstimmen, musikalisch, die Dozentin für Jodel ist und dass die ihren Studentinnen und Studenten sicherlich was beibringen kann, das entnehmen Sie dem Musikstück bitte selber. Jola. Der Sonntagsspaziergang, meine Damen und Herren. Ja, in der vergangenen Woche hatten wir Ihnen schon ein wenig erzählt von den geistig produktiven Aufenthalten Friedrich Nietzsches im Schweizer Oberengadin und von der Bedeutung Sils Marias als Inspirations- und Schaffensort. Vor diesem Hintergrund wird Nietzsche ja als einer der großen Wanderphilosophen bezeichnet. Die sinnlichen Eindrücke, die der Denker während täglicher Streifzüge durch die Engadiner Berg- und Seenlandschaft gewann, spiegeln sich als Naturmetaphorik unmittelbar in seinen Werken wieder, vor allem in Also sprach Zarathustra. Dem zentralen Gedanken dieser Schrift liegt ein Inspirationserlebnis Nietzsches zugrunde, das für die Gegend eben um Sils Maria überliefert ist. Und diese Erfahrung ging als einer der berühmtesten Geistesblitze in die Philosophiegeschichte mit ein. So, und jetzt lassen wir uns also von Sophie Walter mitnehmen zum zweiten Teil unseres Spazierganges auf den Versen von Friedrich Nietzsche in Sils Maria.
Schöpferische Landschaft. Der einsame Philosoph
liebte das Oberengadin beinahe, wie man eine Frau liebt. Wie erotische Liebeserklärungen lesen sich seine Notizen zu der expressiven Landschaft. Ihr fühlte er sich wesensverwandt, ja, blutsverwandt.
Wir wundern uns nicht übereinander, sondern sind vertraulich zusammen. Hier wohnen meine Musen.
In dieser Natur meinte er sich spiegeln zu können. Wo auch sonst als in der Welt des Hochgebirges, mit ihren sich zwischen Gipfeln und abgründiger Tiefe, zwischen Fels und See, Sonne und Gletschereis auftuenden Kontrasten, hätte seine Philosophie der Extreme ihre topografische Entsprechung finden sollen.
In mancher Naturgegend entdecken wir uns selber wieder, mit angenehmem Grausen. Es ist die schönste Doppelgängerei. Wie glücklich muss der sein können, welcher jene Empfindung gerade hier hat, in dieser reinsten Helle und mäßigsten Kühle, in dem gesamten anmutig ernsten Hügel-, Seen- und Waldcharakter dieser Hochebene, welche sich ohne Furcht neben die Schrecknisse des ewigen Schnees hingelagert hat. Hier, wo Italien und Finnland zum Bunde zusammengekommen sind.
Was Nietzsche hier sah, floss in sein Werk ein. Es wurde ihm zum Gleichnis. Alles Sein will hier Wort werden. Alles Werden will von dir reden lernen, schrieb er. Sein philosophisches Hauptmotiv, die Polaritäten des eigenen Denkens zu einer neuen Einheit zu verschmelzen, musste ihm dabei in dem besonderen Licht des Engadins zur Anschauung gekommen sein, das viele besungen haben und das Nietzsche so eindringlich beschrieb als durchsichtig, glühend in den Farben, alle Gegensätze, alle Mitten zwischen Eis und Süden in sich schließend. Der magische Moment. Am 6. August 1881 geschah es, dass Nietzsche die Wanderung seines Lebens unternahm. Plötzlich, im steilen Licht der Mittagssonne, überfiel ihn eine Erkenntnis, die er als epochal ansah. Die ewige Wiederkunft des Gleichen, Kernbotschaft seines Zarathustra.
Ich ging an jenem Tage am See von Silvaplana durch die Wälder. Bei einem mächtigen, pyramidal aufgetürmten Block unweit Soleil machte ich Halt. Da kam mir dieser Gedanke.
In diesem Augenblick ereignete sich einer jener Geistesblitze, die Philosophiegeschichte schrieben. Nietzsche schildert den magischen Moment in seiner autobiografischen Schrift Ecce Homo später als explosionsartige Eingebung in der Art einer religiösen Offenbarung.
Hat jemand Ende des 19. Jahrhunderts einen deutlichen Begriff davon, was Dichter starker Zeitalter Inspiration nannten? Im anderen Falle will ich's beschreiben. Man nimmt, man fragt nicht, wer da gibt. Wie ein Blitz leuchtet ein Gedanke auf, eine Entzückung, deren ungeheure Spannung sich mitunter in einen Tränenstrom auslöst. Ein vollkommenes Außer-sich-Sein mit dem distinktesten Bewusstsein einer Unzahl feiner Schauder und Überrieselungen, bis in die Fußzehen. Eine Glückstiefe, in der das Schmerzlichste und Düsterste nicht als Gegensatz wirkt, sondern als notwendige Farbe innerhalb eines solchen Lichtüberflusses. Alles geschieht im höchsten Grade unfreiwillig, aber wie in einem Sturm von Freiheitsgefühl, von Unbedingtsein, von Macht, von Göttlichkeit.
Nietzsche glaubte, ins Wesen der Welt zu blicken. Was, wenn alles, was ist, zwar vergeht, aber doch ewig ist, weil es unendliche Male wiederkehrt? Die Einsicht, dass die Welt zyklisch sei, ohne letztes Ziel, sollte dem christlichen Jenseitsversprechen die höchste Form des Ja-Sagens zum Dasein entgegensetzen, dem Leben im Hier und Jetzt und jedem diesseitigen Augenblick den Stempel der Ewigkeit aufdrücken. Man müsse Jahrtausende zurückgehen, um eine ähnliche Inspiration zu entdecken, behauptete Nietzsche mit großer Emphase. Ob er den Gedanken der ewigen Wiederkunft im kosmologischen Sinne tatsächlich für wahr hielt, darüber allerdings streiten sich bis heute die Experten.
Es wird ihm oft vorgeworfen, er hätte keine wissenschaftliche Erklärung für dieses eigentlich unlogischen Gedanken gegeben. Und Nietzsche hat das eingesehen. Ihm war aber nicht die rationale Erklärung wichtig, sondern wichtig war der Gedanke als Hypothese. Das heißt, wenn die Menschen heute an den Gedanken der ewigen Wiederkehr glauben würden, wie würden sie dann leben? Das ist das Spannende bei Nietzsche. Wie intensiv und wie bewusst würden wir jede Stunde des Tages verbringen, wenn wir wüssten, diese Stunde kehrt wieder? Also es ist nur ein Versuch, die Menschen zu ermutigen, ihr Leben bewusst und ja, verantwortungsvoll zu leben. Zu jeder Stunde eben sagen, ich habe sie so gelebt, wie ich sie leben wollte. Oder wenn ein Schicksalsschlag kommt, wie kann ich diesen Schicksalsschlag für mich sinnvoll machen? Damit ich dann bereit bin, das, was mir einmal zugestoßen ist, ewige Male wieder zu erleben. Und das Zweite ist die Tatsache, dass durch den Gedanken der ewigen Wiederkehr die Ewigkeit von der transzendentalen Ebene ins Diesseits gezogen wird. Das heißt, es gibt nicht mehr den Gott, Gott wird abgeschafft und die Ewigkeit ist jetzt im Diesseits.
Es gibt Gedanken, die vielleicht nur an einem bestimmten Ort gedacht werden können. Nietzsche war davon überzeugt, dass die Gegenden, in denen sich ein Mensch aufhält, für den Geist nicht gleichgültig sind und hat Zeit seines Lebens mit der unterschiedlichen Inspirationskraft von Orten experimentiert. In einer bereits mediterran geprägten Alpenlandschaft am Tor zu Italien, an der Schnittstelle zwischen Eis und Süden, wo die Welt für ihn eine Mitte hatte, stieß er zu seinem ultimativen Gedanken der Gedanken vor. Den Schauplatz dieser Eingebung hat Nietzsche ebenso genau lokalisiert wie metaphysisch verklärt. Im Oberengadin fand er das Land der Verheißung, sein heiliges Sils Maria, der pyramidenförmige Stein am Silvaplaner See, dessen Anblick einen so wichtigen Moment in der Geschichte des Geistes ausgelöst hatte. Unsterblich ist der Augenblick, wo ich die Wiederkunft zeugte, wurde nicht nur für Generationen von Nietzsche-Adepten, sondern schon für den Philosophen selbst zur Kultstätte. Immer wieder, in den eigenen Spuren gehend, suchte er seinen Erleuchtungsfelsen auf, um sich in einen Zustand geistiger Hochspannung zu versetzen, wie er ihn an dieser Stelle einmal erfahren hatte. Im Januar 1889 brach Nietzsche in Turin, fern seines Kraftorts, geistig zusammen. Ein Eintrag zu seiner letzten Abreise aus Sils Maria, wenige Monate zuvor, hält sein persönliches Vermächtnis an den Ort fest.
Erst am 20. September verließ ich Sils Maria, durch Überschwemmungen zurückgehalten. Zuletzt bei weitem der einzige Gast dieses wunderbaren Orts, dem meine Dankbarkeit das Geschenk eines unsterblichen Namens machen will.
In Spuren gehen. Von Friedrich Nietzsches Namen zehrt der Ort seit mehr als 125 Jahren. Wer heute den Denkwegen des Philosophen nachgehen will, dem bietet das Kulturbüro Sils unter der Leitung von Mirella Carbone und Joachim Jung Themenwanderungen in die Engadiner Landschaft, die Nietzsche so sehr beflügelte und der er seine Gedanken eingeschrieben hat.
Das Kulturprogramm gilt überdies anderen namhaften Besuchern, ihrerseits meist ausgewiesene Spurengänger, die zum Ruhm des kleinen Alpendorfs beitrugen. Hermann Hesse, Rainer Maria Rilke, die Familie Mann, Kurt Tucholsky, Emil Nolde, Marc Chagall, Gerhard Richter, um nur einige zu nennen. Aber auch Künstler, die sich dauerhaft in der Region niederließen, wie die exzentrische Literatin Annemarie Schwarzenbach oder der Maler Giovanni Segantini. Sie alle waren hier schöpferisch.
Klaus Mann war auch ganz begeistert von dieser Landschaft und er wanderte oft mit Nietzsche-Briefen oder davor oder danach las er Nietzsche-Briefe und hat natürlich diese Landschaft auch so gesehen und so intensiv erlebt, weil er sich schon aus den Texten von Nietzsche kannte. Oder auch Otto Dix. Otto Dix hat auch immer wieder, wenn er hier war, Bezug genommen auf Werke oder auf Briefe Nietzsches. Ich glaube schon, dass wenn jetzt heute Gäste kommen und mit uns zum Beispiel Kulturwanderungen machen auf Nietzsche-Spuren und davor die Führung mitgemacht haben oder Nietzsche gelesen haben, dass sie hier eine besondere Erfahrung machen. Es hat eine ganz andere Intensität, wenn man weiß, dass jemand hier seine Inspiration gefunden hat, die er so kreativ sein konnte.
Ziel aller Sils-Maria-Pilger ist das Nietzsche-Haus. Sein Kernstück bildet die bescheidene Dachkammer, Nietzsches sogenannte Höhle, in die er nach weiten Gängen in die Natur seine unterwegs gemachte Gedankenbeute hineintrug. Wer in dieser dämmerigen, spärlich ausgestatteten Stube dem Philosophen nachsinnt, der hier einst zwischen oft tagelangen Kopfschmerzattacken geniale Einsichten zu Papier brachte, den würde es vielleicht nicht wundern, wenn der Meister selbst, ganz im Sinne der ewigen Wiederkehr, im gleichen Augenblick zur Tür hereinkäme. Doch wird der Besucher wohl mit den ihm hinterlassenen Erinnerungsstücken vorlieb nehmen müssen. Dazu gehört auch ein leicht zu übersehendes Detail des Zimmers, das einen unvermuteten Einblick in das Seelenleben seines früheren Bewohners gewährt. Eine kleine Aussparung in der später angebrachten Holzvertäfelung der Wand nämlich, die ein Stück grüner Tapete mit ornamentalem Muster freigibt. Nietzsche hatte sie einst selbst ausgewählt und den Raum auf eigene Kosten damit auskleiden lassen. Die grüne Tapete, sie erscheint, wie der versteckt liegende Hinweis auf die Sehnsucht des umherirrenden Flüchtlings, als der sich Nietzsche sah, nach Sesshaftigkeit. Auf den fast anrührenden Versuch des Philosophen, der den Übermenschen lehrte, in seiner Zuflucht in der schroffen Bergwelt auf allzu menschliche Weise heimisch zu werden. Hier will ich lange bleiben, hatte Nietzsche bei seinem ersten Besuch in Sils Maria begeistert verkündet. In der Via da Marias Nummer 67 fand er als Untermieter des Gemeindevorstands schließlich jene Adresse, die er während 7 Sommern sein Zuhause nannte. Lange bleiben können aber auch heutige Besucher des Nietzsche-Hauses, wenn sie dem Philosophen besonders nahe kommen wollen. Denn das Museum ist nicht nur zu besichtigen, man kann es dem berühmten Gast gleich tun und darin sogar wohnen. Auch wenn damit die Ideen nicht automatisch einschlagen wie der Blitz.
Thank you.
Von Sophie Walter stammt unser Spaziergang in Sils Maria mit Friedrich Nietzsche. Herbstlich sonnige Tage. Das, was Sie jetzt hören, den Text hat Nietzsche geschrieben im April 1867. Und lassen Sie sich noch ein wenig wegführen in diese herbstlich sonnigen Tage, wie sie zumindest hier bei uns, kann ich jetzt mal sagen, in Bayern im Augenblick noch sind. Hier ist der Sonntagsspaziergang. Neben mir im Studio habe ich Besuch bekommen. Es sitzt Roland Ampenberger bei mir, ist Pressesprecher der Bergwacht in Bayern. Was er da genau macht, wird uns erzählen. Grüß Gott, Herr Ampenberger.
Ja, grüß Gott.
Schön, dass Sie da sind. Sie könnten an diesem herrlichen Tag, zumindest hier in Bayern, ist er das ja, könnten Sie in den Bergen sein.
Ja, das wäre eine gute Alternative, wenn man mal rausschaut und das Wetter sieht, gell?
Was würden Sie sich dann vornehmen, der private Roland Ampenberger, wenn er sagt, jetzt gehe ich mal für mich in die Berge und nicht als Bergwachtmensch?
Gut, ich habe Familie, das heißt auch eine entsprechende Familienwanderung, ein entsprechendes Ziel auszusuchen. Wenn ich jetzt alleine mit einem Bekannten oder einem Spitzel unterwegs bin, dann wäre es eher das Klettern im Sommer und im Winter auf Skitour dran zu gehen.
Naja, das ist ja der große Vorteil, dass man die Berge sowohl im Sommer als auch im Winter eben sozusagen sich als Ziel nehmen kann für seine Aktivitäten, die sportlichen. Wir reden, und es ist ja gerade so diese Zeit jetzt im Herbst, im Oktober, wo viele nochmal raus wollen in die Berge, aber wo die Wandersaison dann so langsam zu Ende geht und irgendwann dann auch schon der erste Schnee dann kommt. Und wir möchten ein wenig auch über die kritischen Dinge in den Bergen, die passieren können in den Bergen, heute sprechen. Roland Ampenberger ist, wie ich gerade sagte, bei der Bergwacht in Bayern auch Vorstand der Stiftung Bergwacht. Seit 1990 ehrenamtlich dabei. Seit 13 Jahren macht er das Hauptamtliche in der Organisation. Im Prinzip die Menschen, die in Bayern bei der Bergwacht sind, das sind Ehrenamtler?
Korrekt. Also die Rettungsdienste von ja, rund 3.500 ehrenamtlichen Bergrettern, 13 in 113 Bergwachten vor Ort. durchgeführt. Und im Hintergrund gibt es eben eine hauptamtliche Organisationsstruktur, unter anderem in dem Ausbildungszentrum in Bad Tölz.
Mhm. Roland Amtmerger ist 46 Jahre alt, hat zwei Töchter. Eine ist mit und schaut hier ganz neugierig durch die Scheibe dem Papa zu, wie er denn im Radio erzählt. Gerade noch, wie ist das historisch zu erklären? Bergwacht und Bergrettung, das wird da was oftmals durcheinander gebracht?
Ja, ist richtig gut, dass wir darüber sprechen, weil in Österreich heißt es nämlich tatsächlich Bergrettung, bei uns heißt es Bergwacht. Historisch ist die Bergrettung, die organisierte Bergrettung aus dem Alpenverein hervorgegangen. Die alpinen Rettungsstellen Ende des 19. Jahrhunderts, und 1920 wurde dann die Bergwacht aber als Natur- und Sittenwacht gegründet. Also da ging es nicht um erste Hilfe am Berg, sondern eben die Berge vor den Menschen zu schützen.
Habe ich das verstanden? Sittenwacht?
Sittenwacht, genau, weil man Angst gehabt hat, dass die Menschen sich halt ungebührlich oder unsittenhaft am Berg zu bewegen, sei es auf der Hütte oder sei es im Gelände. Und deswegen hat man diese Sittenwacht eingeführt dazu. Das hat sich ein Stück weit aber sehr schnell zu einem Rettungsdienst eigentlich umgewandelt. Und das ist dann auch die vorwiegende Aufgabe gewesen. Bis 1945 war die Bergwacht Teil des Deutschen Alpenvereins, der dann nach dem Zweiten Weltkrieg verboten worden ist und eine neue Heimat im Roten Kreuz gefunden hat, sodass heute die Bergwacht Teil des Deutschen bzw. Bayerischen Roten Kreuz ist.
Ah, so funktioniert es. Und über die Sitten müssen wir aber schon dann gleich auch reden, wenn wir vielleicht das ein oder andere Beispiel für Einsätze dann erwähnen, was denn aus den guten alten Sitten geworden ist, die eben ja auch bedeuten, ich gehe gut ausgerüstet, gut vorbereitet in die Berge, versuche alle möglichen Risiken auszuschalten. Zunächst aber, wie funktioniert allgemein die Bergrettung in Bayern?
Ja gut, wenn man das Bild von der Freiwilligen Feuerwehr vielleicht im Kopf hat dazu, wo ein Notruf eingeht in einer Zentrale, man wählt über 112, wenn man eine Notsituation hat, und die entsprechende Leitstelle alarmiert dann die zuständige Bergwacht. Nehmen wir das Beispiel jetzt Garmisch-Partenkirchen, allseits bekannt. Also der Notruf geht in der Leitstelle ein und es wird die Garmische Bergwacht alarmiert und die geht dann entsprechend in den Rettungseinsatz. Das heißt, unter der Leute gehen die Leute vom Arbeitsplatz weg, um in den Rettungseinsatz zu gehen. Am Wochenende eben von zu Hause aus oder auch einmal von der Hütte weg dazu.
Also klar, die sitzen da nicht irgendwie im Bereitschaftsraum, sondern die gehen ganz normal, deswegen auch ehrenamtlich, ihren Arbeiten nach, werden informiert. Lassen alles stehen und liegen, um so schnell wie möglich loszukönnen.
Genau, richtig, so ist es.
Die Einsatzzahlen, also wird diese Nummer, 112 ist es, tendenziell öfter gewählt in den letzten Jahren? Bekommen Sie mehr Hilferufe aus den Bergen?
Wir haben mehr Einsätze, als unabhängig von der Rufnummer dazu. Mhm. Das schreiben wir dem zugute, dass natürlich immer mehr Menschen im Gebirge draußen unterwegs sind. Also das Klassische, der Alpinismus, wenn man vielleicht das Bild von den Schweizer Alpen, von den extremen Bergen mit den Helden am Berg, ist einfach ein Breitensport, das ist eine Massenbewegung geworden. Sei es in den Mittelgebirgen auch, in ganz Deutschland, im Bayerischen Wald, aber natürlich insbesondere in den Alpen, wo immer mehr Menschen unterwegs sind und deswegen steigen auch ein Stück weit unsere Einsatzzahlen über die letzten Jahre an. Also gerade im Sommer, es sind unendlich Menschen unterwegs draußen und entsprechend kann eben auch etwas passieren.
Und die machen ja auch unendlich Verschiedenes letztendlich, möchte man fast sagen. Da sind ja neue Sachen auch dazugekommen, das Bergradeln zum Beispiel.
Ja, Bergradeln ist eins, wobei es das schon länger gibt. Der neueste Trend ist das Thema E-Bike, aber klar, mit dem Gleitschirmflieger auf Klettern, Kletterstegen, Wandern natürlich, auch das schnelle Gehen am Berg, das Laufen, das Berglaufen. Also die Formen am Berg, sich zu bewegen, sind sehr vielfältig geworden.
Habe ich gestern mal in die Statistiken geschaut. Sie werden mich korrigieren, wenn es nicht stimmt. Im Winter sind die Einsatzzahlen einigermaßen stabil, aber im Sommer zeigt eigentlich alles nach oben. Bergsteigen plus 122%, Wandern plus 61%, Gleitschirmfliegen plus 74%. Da müssen Sie ja immer mehr Menschen werden, oder?
Wir müssen auf jeden Fall stabil bleiben und natürlich, klar ist, aber jetzt mal unabhängig davon, ob es jetzt ein Einsatz in der Woche ist oder 10 Einsätze, klar, der Aufwand ist zunächst einmal der gleiche, weil man natürlich in die Ausbildung, die Menschen müssen ausgebildet sein, sie müssen verfügbar sein, da ist es natürlich richtig, da wird der Aufwand mehr, insbesondere an sogenannten Hotspots, also an ganz bekannten Orten, wo entsprechend viel Menschen unterwegs sind, sei es jetzt beispielsweise die Berchtesgadener Alpen oder im Raum vom Wettersteingebirge, also Garmisch, Grainau, Zugspitze oder in den Allgäuer Hochalpen, und da ist natürlich schon auch eine erhebliche Einsatzbelastung da für dieses System.
Also es ist schon eine klare Beziehung. Je mehr Menschen da sind, umso eher passiert auch was. Umso eher haben sie die Chance, rauszumüssen am Sonntagnachmittag.
Genau, das ist die einzige Aussage, weil kein Mensch weiß ja letztendlich, es zählt ja niemand die Menschen, die ins Gebirge gehen. Aber es gibt natürlich Merkmale, wo man sieht, dass das Thema Outdoor, unterwegs sein draußen, ist allseits präsent.
Es gibt ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Recht auf Rettung. Also ich muss nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen haben, aber ich sage, oh, jetzt muss ich habe was weiß ich, das Bein verletzt, komme alleine schwer weiter. Kann ich das machen, dass ich jetzt unbescholtene Bürger im Tal störe, die mich jetzt hier retten müssen?
Ganz klar, das ist ein Teil des staatlichen Auftrags der Daseinsvorsorge. Wir haben einen organisierten Rettungsdienst. Es gibt ein Gesetz dazu und in dem Gesetz ist die Bergwacht beauftragt. Also es ist die Frage nach dem Ob. Ja, natürlich. Uns ist das Menschenleben steht an höchster Stelle und man tut alles, Menschen zu retten. Am Berg ist es natürlich die Frage, wie. Und da ist es halt schon der Unterschied zwischen Stadt und Land, insbesondere Gebirge dann. Das Wie kann sich halt anders da gestalten. Und es gibt halt einfach, die Verhältnisse sind anders am Berg, es ist aufwendiger. Und es gibt natürlich auch Grenzen, wo man sagt, naja, das geht jetzt zu dem Moment nicht, vielleicht zu anderer Zeit mit anderen Methoden dazu.
Aber was stellen Sie denn fest, wo sind denn die Schwellen? Sinkt die, dass jemand sagt, mal jetzt habe ich mir gerade was angestoßen oder sonst wie, ich rufe die Bergwacht an? Oder bleibt das in etwa gleich überhaupt von der Eingangsschwelle, die Bergwacht zu Hilfe zu rufen?
Also die Eingangsschwelle, sagen wir mal so, sinkt. Und das hat zunächst einmal einen positiven Aspekt. Also lieber einmal zu oft als einmal zu wenig. Mit der Haltung begegnen wir dem natürlich zurecht. Aber man merkt schon, dass das Verhalten, das man aus dem urbanen Bereich kennt, die Hilfsbedürftigkeit, die man in der Stadt hat, ich drücke aufs Knöpfchen und dann wird mir dir geholfen, passiert etwas, egal was, dass dieses Verhalten sich zunehmend auch insbesondere auf die nahegelegenen Berge, wie es die Bayerischen Alpen sind, in München eine Stunde ist man am Berg, dieses Verhalten nimmt schon auch ein Stück weit zu.
Unterscheiden Sie eigentlich noch zwischen den eigentlichen Alpinisten, mir scheint so, das Wort ist ein bisschen aus der Mode geraten, und den Bergtouristen?
Ja, könnte man versuchen sein. Reinhard Messner macht das ja in seinen Aussagen sehr deutlich dazu. Ich will mir das jetzt nicht anmaßen, dazu urteilen natürlich, aber gibt's halt den klassischen Bergsteiger, der auch bereit ist, vielleicht auch mit einer, der anders sozialisiert ist als Bergsteiger, als wenn ich ja sehr niederschwellig jetzt, ich gehe jetzt einfach mal wandern und ich habe die digitale Information, wo auch immer her, ist es eine andere Grundhaltung dahinter natürlich. Und entsprechend sind auch bei den Unfällen begegnen wir unterschiedlichsten Menschen dazu.
In Bad Tölz ist Ihr Zentrum, das Bergwachtzentrum, und dort haben Sie was ganz Besonderes, das sollte man auf jeden Fall noch erwähnen, nämlich da üben Sie sozusagen die Flugrettung.
Das ist richtig, also in Bayern ist es so, dass wir zusammenarbeiten mit den Rettungshubschraubern und Polizeihubschraubern, das heißt, ein Hubschrauber wird benötigt für den Einsatz, er landet zwischen, nimmt einen Bergretter auf und entsprechend an der Rettungswinde kann dann der Einsatz durchgeführt werden. Und genau diese Situation, Arbeiten mit der Rettungswinde, steht in Bad Tölz eine große Halle mit Flugsimulatoren. Das heißt, die Hubschrauber bewegen sich an der Hallendecke 12 Meter über dem Grund und man kann da mit Lärm auch und entsprechenden Wind sehr realistisch die Einsatzszenarien nachstellen. Das heißt auch die Versorgung von Patienten bis hin zur Übergabe in einem Krankenhaus. Also ein sehr komplexes Trainingsmöglichkeit.
Das Ganze betreibt die Stiftung Bergwacht.
Das ist richtig, genau. Betreiber dieser Einrichtung ist die Tochter quasi, die Stiftung Bergwacht.
Vielleicht noch kurz zur Abrundung eine persönliche Frage. Wenn Sie da im Einsatz hinkommen zu einem Ort, von dem ein Hilferuf ausgegangen ist und sie stellen fest, mein Gott, also das war jetzt wirklich nicht nötig, sagt dann der Roland Amtberger nicht, doch, Mensch, Leute, überlegt euch das doch mal. Oder sagt man dann wirklich, nein, lieber einmal zu viel zur Hilfe rufen. Wird man nicht auch ausgenutzt letztendlich als Bergwachtler?
Ja, es mag natürlich die individuelle Empfinden mal da sein. Hätte das jetzt nötig sein müssen, hätte natürlich in der Regel ist immer ein Unfall ein Stück weit vermeidbar, aber ja, mit der Ex-Post-Betrachtung einfach. Nichtsdestotrotz ist nach wie vor unsere Grundhaltung, wir wollen ja darüber richten, warum Menschen in Gefahr und unsere Hilfe brauchen dazu. Aber natürlich fragt man sich, wie wäre das jetzt vermeidbar gewesen, ist ganz menschlich einfach dazu, dass man sich das hinterfragt in der Situation.
Stellen Sie was fest am Maß der Selbsteinschätzung, also die Leute, die in die Berge gehen, haben die eine realistische Einschätzung, was Kondition, was Ausrüstung, was Wetter betrifft?
Jein. Also das Tolle an der digitalen Welt, ich habe alle Informationen jederzeit verfügbar, nur die Wirklichkeit schaut oft ein Stück weit anders da aus. Also auf Google Maps betrachtet der Weg, die Wirklichkeit, den gibt es vielleicht gar nicht mehr den Weg, das ist ein alter Steig dazu. Und diese Übersetzungsarbeit und dieser Bezug zum Berg eben als nicht nur als Erlebnisraum, weil wir wollen ja alle was erleben, sondern tatsächlich als Naturraum und ein Stück weit als Gefahrenraum, da sind die Fähigkeiten ein Stück weit verloren gegangen, weil die Schritte oft viel schneller geworden sind. Mhm. Früher hat es eine Zeit lang gebraucht, bis ich zum selbstständigen Bergsteiger geworden sind. Heute vermeintlich lässt sich das sehr schnell darstellen.
Was möchten Sie uns zum Schluss, so Roland Amtenberger, noch zurufen? Sie werden jetzt in ganz Deutschland gehört. Sie haben eine wichtige Aufgabe, ja, ohne die man sich nicht mit leichter Seele in den Bergen bewegen könnte. Was gibt es, was Sie ins Stammbuch noch schreiben wollen?
Ja, dass wir alle uns die Berge oder das Wandern als das erhalten, was es auch ist, und wirklich auch das akzeptieren, dass wir uns nicht in der Stadt befinden dazu. Und ich zitiere einen Kollegen aus Österreich, der mal gesagt hat, man soll in die Berge gehen, um fit zu werden, sondern man soll fit in die Berge gehen. Und das sagt alles darüber hinaus, was Vorbereitung auf das Bergsteigen anbelangt.
Roland Amtenberger von der Bergwacht Bayern, vielen Dank.
Herzlichen Dank,
dass Sie uns hier im Münchner Studio besucht haben, denn Sie sind in München daheim, wenngleich Ihr Spielfeld eben dann in den nahen bayerischen Bergen eben ist. Daheim hören wir jetzt ein wenig von Claudia Korek.
Ich war schon Zeit. Mir ist, als ob's erst gestern gewesen war. Ich seh deine Bär oder deine Felder und Wiesen und den Weg noch vor mir, den ich heute weihen darf dir. Gange bin zur Schule oder hoch. Da kannst du mir die allerschönsten Nicken auf der ganzen Welt zu. Oder da Horn ist da, du weißt, was ich muss. Da geh ich, da bin ich geboren. Kenn ich mich aus und fühl mich geborgen. So war es gestern und so ist es morgen. Daheim ist daheim. Ich steig aus dem Zug und spür den warmen Sommerwind. Oh, wie bin ich da zurück? Da, wo ich schon daheim war als Kind. Ich hab dasselbe Gefühl, so wie in eure Zeit. Ich seh dieselben Gesichter von mir, die tausend Geschichten von dir und deine gemütlichen Leib. Oh, daheim.
Gerne noch zu Ende gehört. Daheim ist daheim. Daheim ist daheim. Nirgendwo ist es so schön wie zu Hause. Aber wir wollen noch nach Davos. Davos in Graubünden. Auch ja eine Bergferien- und Sportdestination. Die langgestreckte Stadt liegt im Landwassertal. Und wer sein Smartphone dabei ist, haben wir ja auch gerade drüber geredet, kann sich eine App runterladen. Und da meldet sich dann zum Beispiel Erna Schilling, die Lebensgefährtin des expressionistischen Malers Ernst Ludwig Kirchner. Und mit ihr als virtueller Begleiterin und der App des Kirchner Museums lässt es sich wunderbar durch die Davoser Landschaft streifen. Joachim Dresdner nimmt uns mit.
Liebe Fahrgäste, wir treffen den Davos-Platz ein. Das Zugteam bittet alle Fahrgäste auszusteigen und verabschiedet sich von ihnen.
Nervenschwach und morphiumabhängig kam der Künstler 1918 aus dem Weltkriegsdeutschland in die neutrale Schweiz. Kirchner erinnert sich, dass er todkrank von Berlin nach Graubünden kam, dort Gastfreundschaft und freundliche Pflege fand, um gesund zu werden oder zu sterben. Es duftet nach frisch geschnittenem Holz, Gräsern und Bergwasser. Lange bevor der Verkehrslärm einsetzt, hallt der Gesang der Amseln durch das Tal. Ein Spazier- und Radweg führt entlang des Landwassers. Er verbindet das Zentrum von Davos mit dem Ortsteil Frauenkirch. Frauenkirch erinnert noch heute an eine typische Walsersiedlung. Trotz weniger Einwohner besitzt der Ort eine Kirche, einen Bahnhof und eine Primarschule. Über der Tür am Portal des Schulgebäudes sehe ich Kirchners Schnitzerei von 1936. Eine Kopie. Das blau-rote Relief zeigt 5 Köpfe. In der Mitte, mit Schnurrbart und Schulheft, der Lehrer Florian Betschi. Links 2 Jungen, rechts 2 Mädchen. Zu Ernst Ludwig Kirchners Zeiten wurden sie getrennt unterrichtet. Heute sitzen die rund 30 Mädchen und Jungen gemeinsam in einer der 1. bis 6. Klassen. Im Moment aber hocken sie gut gelaunt auf den Eingangsstufen. Dort holt mich Beat Descher ab, ein graubärtiger Landwirt und langjähriger Skilehrer. Seine treuen Gäste kommen unter anderem aus Japan, Nord- und Südamerika, Europa, aus Russland und China. Von Frauenkirch fährt mich der 70-Jährige virtuos lenkend mit seinem Auto auf einem sehr schmalen Waldweg.
Das Auto kennt den Weg.
Hinauf zur Staffelalp. Unterwegs erfahre ich, dass Beat Deschners Großvater mütterlicherseits in Frauenkirch aufgewachsen sei. Und zwar in dem von Kirchner bis 1923 bewohnten Haus in den Lerchen. Dazu die App.
In der kleinen Hofgruppe in den Lerchen in Frauenkirch mietete Ernst Ludwig ab September 1918 ein Haus. Es war ein altes Walserhaus, also ein historisches Blockhaus und wirklich geräumig.
Nach einer Hochzeit sei, wie wir das heute nennen würden, Eigenbedarf angemeldet worden. Raum für die neue Familie, für Helfer in der Landwirtschaft wurde gebraucht. Vieles war Handarbeit, Heu machen, Holz schlagen und im Winter die Kühe versorgen. Kirchner musste also umziehen. Doch zuvor, um 1921, sorgten er, seine Lebensgefährtin Erna Schilling und die Tänzerin Nina Hart für Aufsehen, schmunzelt Beat Descher.
Die Nackedei, die er oben hatte. Manch ein Bauer zur Frau unten im Tal gesagt, ich habe eine kranke Kuh, damit er früher hochgehen konnte. Und das hat dann auch die Runde gemacht, was da auf der Staffelalp abgeht.
Kirchner faszinierten Bewegungen. Er fand es anregend und reizvoll, diese Körperbewegungen zu zeichnen. Ausdruckstänzerinnen wie Grit Palucka oder Nina Hart lud er ein, um ihnen zuzusehen. Ein Foto, das Kirchner mit seiner Plattenkamera machte, öffnet den Blick von oberhalb auf seine Hütte. Am Brunnen vor dem Haus Nina Hart, dahinter Erna Schilling auf dem schmalen Holzbalkon. Beide nackt. Was bei den Bauern Aufsehen erregte, war für Kirchner Kunst. Die Elbler, sagt Beat Descher, hätten ihn nicht ganz ernst genommen, doch sich gegenseitig akzeptiert. Die Hütte auf 1800 Meter Höhe sei sommers für den Expressionisten Erholung und Idylle gewesen. Er habe auf der Staffelalp viel gemalt, gezeichnet und geschnitzt. Mit Beat schaue ich auf das Tal und den gegenüberliegenden Berghang.
Dort unten sieht man jetzt den Wildboden wieder, dort das Haus, also links dort im Tal, Sertigtal, oben Klavadel und das Einzelne dort links vom Tal. Dort die waren dann am Schluss. Das war die Hütte, in der er sich aufgehalten hat. Das Mobiliar da, das ist nur dasselbe wie zu der Zeit. Der Tisch, da hat er gewirkt, hier drin. Es ist eng, klein, aber das ist speziell. Und das Spezielle hier, wir haben hier kein fließendes Wasser, Blumsklo und so weiter. Im Winter ist das eingeschneit.
Mit Pferd und Wagen brachten die Bauern Kirchner das erste Grammophon auf die Staffelalp. Damit beschallte er an den Wochenenden abends seine Umgebung.
Das war das ist so eine Kiste da, so große groß. Kiste. Da musste man aufziehen und dann
aufkurbeln.
Der Trichter und dann die Nadel drauf und dann ging das Rauschen los.
Die Schallplatten lagerten bei Beat, bis sich ein Kurator im Kirchner Museum fragte, was für Musik Kirchner auf der Alp wohl abgespielt habe. Klassische Stücke oder Volkslieder? Auf einem Foto sind tanzende Bauern und am Rande stehend Kirchner zu sehen. 1924 malte Kirchner Handorgelspieler in Mondnacht. Die Handorgel ist ein wichtiges Instrument in der Schweizer Volksmusik.
Im September 1923 zogen wir auf den Wildboden, ein Plateau unterhalb der Siedlung Klavadel am Eingang zum Sertigtal.
Von Beat Deschner habe ich mich verabschiedet und bin nun mit Linda Herzog unterwegs. Die Kunstvermittlerin vom Davoser Ernst-Ludwig-Kirchner-Museum, eine zierliche Frau mit grauem Zopf, deutet vor dem Haus in den Lerchen Kirchners Gemälde vom Schwarzen Frühling.
Und der Schwarze Frühling, der besagt, dass die aus diesem Haus ausziehen mussten. Und diese Aussicht, dass er von diesem Haus hier, in dem er sich bekanntlich sehr wohl fühlte, ausziehen musste, das war schwierig. Und wenn man hier die Aussicht sieht, da das Tinzenhorn, gegenüber sozusagen das Jakobshorn, das ganze Bergpanorama, das ist eine wunderschöne Aussicht.
Ins Landwassertal zur Staffelalp hinüber und nach Frauenkirch, in der anderen Richtung bis nach Davos. Dort etwas abseits, auf dem Wildboden, einem Plateau am Eingang des Sertigtals, verbrachte Kirchner seine letzten Lebensjahre. Linda Herzog und ich kraxeln die Hangwiese zu dem dunklen Walserhaus hinauf. Unzählige Lupinen am unteren Sertigtal sind auf Kirchners Werken. Doch ein Wanderer war er nicht. Die blühende Pracht mit Enzian, Alpenmargerite und Vergissmanicht oben auf dem Weg vom Jakobshorn zum Sertigdörfli, die hat er nie gesehen. Seine Blicke waren auf das Landwassertal gerichtet. Und abends wurde dann auch in seinem Haus Wildboden gefeiert, Musik gehört und getanzt. Gret Paluca kam zu Besuch. Anfang der 1930er Jahre, als die kubanische Rumba-Begeisterung Europa erreichte, ließ sich Kirchner Rumba-Platten schicken, las ich in einer Information des Davoser Museums von 2015. Vor dem Haus Wildboden nutzt Linda ihre mitgebrachten Fotos, um zu erklären.
Und da ist diese zwei Pfosten, hier der wunderschöne Garten, da wo die Bettdecke aus dem Fenster gehangen hat, das war übrigens Kirchners Zimmer.
Erna Kirchner, die sich, obwohl nicht verheiratet, so nennen durfte und richtig Erna Schilling hieß, bewohnte das Untergeschoss. Von hier aus wollte der depressive Kirchner die Kunst revolutionieren?
Hier in einem Bauerndorf, da war die Revolution in der Kunst jetzt nicht das Thema Nummer eins. Nacktheit, Natur, Rumrennen, Zeichen, wo es geht, Skulpturen aus Holz, die von Kraft und Nacktheit strotzen. Nee, das kannte man hier so nicht.
Davoser Laientheaterfreunde baten ihn um Bühnenbilder. An Theaterproduktionen soll er mitgewirkt haben. Er hatte eine erfolgreiche Ausstellung in Detroit, die später in New York gezeigt wurde. Dennoch ging der 58-Jährige eines Morgens im Juni 1938 hinaus in die Wiesen und am Hang zwischen den üppigen Alpenblumen schoss er sich tot.
Hier ging er dann hoch nach Clavadel und der eine Bauernhof, die hatten ein Telefon da oben. Da ist die Erna Schilling morgens hoch und der Kirchner ist ihr dann nachgerannt. Die hatten einen riesen Streit dann da bei diesem Bauern. Da ist er raus und hat sich umgebracht. Man hat zwei Schüsse gehört.
Die zwei Schüsse ins Herz. Am 18. Juni 1938 war die Beerdigung auf dem Waldfriedhof Davos. Auf der App höre ich:
Wie ich mir habe sagen lassen, zählt der Waldfriedhof Davos auf dem Wildboden zu den schönsten Friedhöfen der Schweiz.
Da unten ist der Waldfriedhof.
Die Grabsteine von Ernst Ludwig und Erna Kirchner stehen nebeneinander. Im Halbrund davor sind Blumen gepflanzt.
Ja, das war Joachim Dresdner, mein Kollege. Er ist mit der Kirchner-App durch das Landwassertal gewandert. Schau tief in die Natur und dann wirst du alles besser verstehen. Albert Einstein war dieser Meinung. Das möchte ich Ihnen hier aus München mit auf den Weg geben. Das war der Sonntagsspaziergang für heute. Andreas Stopp verabschiedet sich. Der Roland Ampenberger, der uns über die Bergwacht gerade erzählt hat, hat mich noch darauf hingewiesen. Heute ist Kirchweih, nicht Kirchtag, sondern Kirchweih. Das heißt, fast an jeder Ecke und an jedem Kirchturm gibt es Musik und wird getanzt und gut gegessen. Kirchweih heute in Bayern. Machen Sie es gut, bis nächste Woche, dann melde ich mich wieder aus Köln.